So. Sind wir schon alle? Ja? Die jetzige Geschichte, die mögen eure älteren Geschwister oder auch die Erwachsenen schon kennen, aber ihr habt sie, glaube ich, noch nicht gehört. Nach der großen Revolution, die vor vielen Jahren sich in Russland selbst, in diesem riesigen, weiten Land, vollzog, da litten ganz viele Menschen an für uns unverständlicher Not. Da sind Abertausende verhungert. Menschen, die früher Luxus hatten, die genug hatten von allem, die haben ihren ganzen Besitz verloren und haben nun in schwierigen Zeiten um ihr Überleben gekämpft. Und die Kinder konnten diese plötzliche und einschneidende Veränderung nicht verstehen. Und da hat es eine Familie auch ziemlich getroffen. Der Vater, der kam damals in den Wirren ums Leben. Die Mutter starb an einer heimtückischen Krankheit. Und nun war die Oma mit den drei Kindern alleine da. Früher, da hatten sie ein schönes Häuschen. Der Tisch war immer reich gedeckt. Und nun lebten sie in einer ganz ärmlichen Hütte. Oma, die hat dann den ganzen Tag gestrickt, um etwas zu verdienen. Aber wenn es überall an Nahrungsmitteln mangelt, wer tauscht dann sein Brot gegen Socken oder Pullover? Und eines Tages war es dann so weit, dass die Oma für die drei Enkelkinder zum Mittag noch ein Stückchen Brot hatte, aber das Abendessen war nicht mal ein Krümel mehr da. Sie hat zuerst versucht, ihre Verzweiflung vor den Kindern zu verbergen, aber das gelang schließlich nicht. Dann hat sie ihre Enkelkinder zu sich gerufen und dann haben sie sich niedergekniet und Gott angerufen, weil sie wussten, wenn Gott ihnen jetzt nicht hilft, dann werden sie wie abertausende Menschen auch den sicheren Hungertod sterben. Schaut mal her, da habe ich ein Bild, wie sie alle niederknien und beten. Zwar mit einer solchen Inbrunst, wie sie wahrscheinlich nur eine große Not lehren kann. Dann haben sie der Reihe nach gebetet. Und dann kommt die Kleinste dran. Seht ihr die Kleinste auf dem Bild? Und die hat dann so gebetet: Lieber Heiland, bitte schick uns etwas zum Abendessen. Aber nicht nur eine Kruste, sondern einen ganzen Laib Brot, bitte. Als die Oma das gehört hat, ist sie ganz erschrocken. Da hat sie gedacht: Wie kann man so unbescheiden beten? Die haben schon lange keinen ganzen Laib Brot mehr gesehen. Es sind die Stunden vergangen. Es wurde später, es wurde Abend. Dann hat die Kleine die Oma erinnert: Du hast das Brotmesser noch nicht gewetzt, Großmutter. Dann hat die Großmutter das Messer in die Hand genommen und nach russischer Sitte gewetzt. Es wurde Nacht. Die Kinder wollten gerade hungrig und frierend ins Bett. Auf einmal klopft jemand an der Tür. Die Oma geht zur Tür, öffnet sie und dann sieht sie einen großen, kräftigen Mann vor der Tür stehen. Und dicke Schneeflocken lagen auf seinem Pelzmantel. Und dann schaut sie in sein Gesicht. Und dann erkennt sie einen alten Freund der Familie. Was machst du bei diesem grässlichen Wetter hier? Fragt ihn die Oma erstaunt. Und sagt der Mann: Kann ich auch nicht so genau sagen. Heute Nachmittag dachte ich plötzlich an euch und dieser Gedanke ließ mich nicht mehr in Ruhe. Und am Abend habe ich so einen Drang verspürt, euch zu besuchen. Ich habe gedacht, dass ihr in Not seid. Das haben die Kinder gehört, die gerade auf dem Weg ins Bett waren. Da kommen wir gleich zur Tür gelaufen und dann fragt der Mann, wisst ihr, was ich euch mitgebracht habe? Und das Mädchen, ja, ich weiß, was du mitgebracht hast. Wisst ihr auch, was sie mitgebracht hat? Was meint ihr, was er mitgebracht hat, der Mann? Ja, sag's. Brot. Das hat das Mädchen auch gesagt. Du hast einen großen Laib Brot mitgebracht. Tatsächlich, sagt der Mann. Sag mal, hat dann seinen Mantel aufgemacht und hat den Brotlaib hervorgeholt. Und dann fragt er, sag mal, woher wusstest du das eigentlich so genau? Sagt sie, ich habe gebetet. Ja. Das war die Geschichte. Wir wissen nicht, was die Zukunft uns alles noch bringen wird. Aber was können wir von diesem kleinen Mädchen lernen? Was meint ihr? Was meint ihr, was können wir von diesem Mädchen lernen? Gott vertrauen. Auch wir dürfen immer, wenn wir in Not sind, das machen, was sicherlich eure Eltern auch schon erzählt haben. Beten. Da wünsche ich euch auch immer wieder gute Erfahrungen. Wenn es mal schwierig im Leben wird, dass ihr merkt, unser Heiland ist da. Und dürft euch wieder hinsetzen auf euren Platz. Diese Revolution in Russland, die liegt jetzt über 100 Jahre zurück. Allerdings, wenn wir heute das Wort Katastrophen hören, dann denken wir nicht an solche Unglücke wie damals. Wir müssen nicht lang zurückdenken, wenn wir an die Flüchtlingskatastrophe 2015 denken. An Corona, Fluthochwasser, Feuersbrünste, zerstörerische Stürme, Erdbeben. Das sind alles Begriffe, mit denen jeder von uns etwas anfangen kann. Und ich glaube auch, jeder kann sie zuordnen zu gewissen Ereignissen, die, wie gesagt, nicht lang zurückliegen. Und natürlich immer wieder auch die Frage damit verbunden, wo liegt die Ursache für diese ganzen Katastrophen? Nicht zuletzt auch der Krieg, der jetzt wieder im Gang ist. Aber auch die Frage, was kann man tun? Wie ist jetzt vorzugehen? Ich möchte heute mit euch darüber nachdenken und reden, was neben den wissenschaftlichen Antworten auch die Bibel für Ursachen und Auswege aufzeigt. Gott hat den Menschen die Fähigkeit gegeben, logisch zu denken. Da sterben im Harz und in anderen Gebieten Deutschlands vor ungefähr 30 Jahren Wälder ab. Und man stellt fest, dass es am sauren Regen liegt. Und der saure Regen wird verursacht durch Schwefel in den Kraftstoffen. Man hat diesen verboten und heute spricht kaum jemand mehr vom sauren Regen. Ähnlich mit dem Ozonloch. Da ist keine Rede mehr davon, weil damals die Wissenschaft festgestellt hat, es liegt am FCKW, diesen Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen, und hat ja auch Änderungen bewirkt. Auch sollen die Flüsse heute sauberer sein als vor 30 oder 40 Jahren. Und nun treibt die Politik das Elektroauto voran, weil das CO2 verantwortlich gemacht wird für die Klimaerwärmung und diese wiederum für die vielen Unwetter. Aber obwohl gewisse Erfolge zu verzeichnen sind, sieht sich der Mensch doch immer wieder mit neuen und alten Problemen konfrontiert. Klimaerwärmung im Zusammenhang mit CO2, das streiten manche zwar ab, aber Tatsache sind, das Erdbeben in Haiti letztes Jahr mit über 2000 Toten, Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen im Juli ist auch noch bekannt, in Erinnerung. Und dann die Feuer in Italien, Griechenland, Türkei, Russland, USA. Das kann niemand abstreiten. Auch die Auswirkungen der weltweiten Pandemie sind Tatsache, ob sie nun inszeniert sind oder nicht. Politik und Wissenschaft mögen sich um Schadenbegrenzung bemühen. Aber sieht es wirklich so aus, dass wir Menschen unsere Probleme in den Griff kriegen? Denn auch ohne sauren Regen beklagen beispielsweise Fachleute den Zustand vieler Wälder. Der Christoph könnte da auch was dazu erzählen. Das Elektroauto, so sagt man, belastet wieder woanders mehr. Ich habe mal gelesen, um einen Akku herzustellen mit einer Kapazität von einer Kilowattstunde, da muss man vorher Energie aufwenden mit ungefähr 150 bis 200 Kilowattstunden. Das kann nicht klimaneutral funktionieren. Ich möchte heute generell hinterfragen, ob es ausreicht, die Probleme dieser Zeit rein wissenschaftlich anzugehen. Obwohl es zunächst logisch scheint, weltliche Probleme erfordern auch weltliche Maßnahmen. Ein im Tal liegendes Dorf im Raum Schweinfurt, es wurde alle paar Jahre vom Hochwasser durchflutet, hat viel Schaden angerichtet. Aber seitdem man ein großes Rückhaltebecken errichtet hat, ist seit 20 Jahren Ruhe. Und dennoch frage ich, ob der Mensch durch rationale Überlegungen und Maßnahmen vielleicht nur eine Art punktuelle Symptombehandlung vornimmt, ohne die Ursache anzugehen. Weil wenn man als Bibelleser diese Zustände wahrnimmt, überlegt man ja auch und stellt Vergleiche auf. Weil zu biblischen Zeiten, als es wahrscheinlich noch keine Umweltbelastung durch CO2 oder keine Plastikberge oder chemische Abwässer gab, wo das Leben nicht bedroht wurde durch Atombomben, da ist auch überall von Katastrophen und Unglück die Rede. Was war denn die erste Katastrophe, die über die Menschen hereingekommen ist? Was war die erste Katastrophe, eurer Meinung nach? Sintflut noch davor. Ja. Genau. Das fiel mir auch ein. Also kurz nach der ersten Sünde sozusagen, Vertreibung aus dem Paradies. Wenn man sich überlegt, damals dieses Hochwasser in Nordrhein-Westfalen, das bedeutete ja für viele Verlust ihrer Existenz mit schlimmen Folgen. Oder jetzt wieder diese Hunderttausenden von Menschen, die vor dem Krieg fliehen. Ja. Aber ich stelle mir vor, für Adam und Eva war das keine geringere Katastrophe. Mit Folgen, die sogar für die ganze nachfolgende Menschheit vorhanden waren. Aber was war die Ursache dafür? Warum mussten Adam und Eva das Paradies verlassen? Ungehorsam gegen Gott. Eigene Wege. Wird da ganz klar gesagt, du sollst von diesem Baum nicht essen. Sie haben es gemacht. Und die Folge, hinaus aus dem Paradies. Es heißt übrigens, Gott wies sie hinaus, damit der Mensch die Erde bebaute. Meint ihr, dass Adam und Eva das akzeptiert haben? Haben sie das so stillschweigend hingenommen? Ja? Haben sie es akzeptiert? Haben sie dieses Hinausweisen akzeptiert? Nein. Es heißt nämlich anschließend, und dann trieb er den Menschen hinaus. Und er ließ lagern die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert. Muss man jemanden, der freiwillig geht, hinaustreiben und dann noch eine Art Wache aufstellen? Oder deutet dieses Hinaustreiben etwa darauf hin, dass wir Menschen von Anfang an Probleme damit hatten, mit den Folgen unseres Handelns richtig umzugehen? Und kann es sein, dass wenn wir Menschen versuchen, mit unserem Willen und Verstand unsere Probleme zu lösen und Gott dabei ausschließen, dass sich Gott hier dagegen stellt und unser Vorhaben schon aus diesem Grund gar nicht wirklich gelingen kann? Was war die zweite Katastrophe? Wie es vorhin schon genannt worden. Das war die Sintflut. Kann man auch als Beispiel nennen. Was war die Folge davon? Von Kain und Abel? Oder was war die Ursache dafür, dass Kain Abel erschlagen hat? Eifersucht. Eifersucht. Und was war die Ursache von der Sintflut? Ich lese es mal vor. Der Herr sah, dass alles Dichten und Trachten ihres Herzens immer nur böse war, immer da. So steht es im Vers 5, Kapitel 6, 1. Mose. Und dann 6 Verse weiter. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Dass selbst Wüsten und Berge einmal unter Wasser waren, das kann man belegen. Durch Geologie, durch Paläontologie und so weiter. Aber der Grund dafür, warum das alles unter Wasser war, das liefert die Bibel. Die letzte Katastrophe war Sodom und Gomorra. Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Es gibt viele Beispiele. Babylonische Gefangenschaft. Jahrzehntelang haben die Propheten, wie zum Beispiel Jesaja, das Volk Gottes dazu ermahnt, Witwen und Waisen zu versorgen, den Schwachen nicht Unrecht zu tun, keinen heidnischen Götzen zu dienen, den Tempel reinzuhalten, die Ehe nicht zu brechen, den Sabbat Lust zu nennen und so weiter. Doch weil sie stattdessen solche Ermahnungen noch getötet haben, hat Gott erfüllt, was er angedroht hatte. Habt ihr mal was von dem Schreien des Buches gehört? Der Schrein des Buches, das ist ein Museum in Jerusalem. Das hat die Form des Deckels eines Tonkruges. Die Qumran-Rollen, davon habt ihr gehört. Da hat man die Staya-Rollen gefunden. Und in diesem Schrein des Buches, ich war vor über 30 Jahren mal dort, da ist dann feinsäuberlich die Jesaja-Rolle, wie wir sie heute im Buch Jesaja haben, feinsäuberlich ausgebreitet in einer Glasvitrine, da kann man das anschauen. Kurzum, dieser Schrein des Buches beweist die Existenz, die Authentizität des Propheten Jesajas. Aber Jesaja selbst, der beweist, dass der Grund für die Verwerfung des Volkes Gottes der war, dass sie Gott verworfen haben. Und genauso haben biblische Propheten auch den Untergang Babylons vorausgesagt. Das Ishtar-Tor in Berlin beweist nur die antike Existenz Babylons und seinen Untergang. Aber wir dürfen wissen, Gott hat es über Babylon kommen lassen. Noch ein Beispiel dazu. Jesus hat damals über Jerusalem ausgesprochen. Jerusalem, Jerusalem, ich habe euch so oft versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, doch ihr habt nicht gewollt. Darum wird euer Haus euch wüst gelassen werden. Jerusalem wäre wohl nicht zerstört worden, wenn es die Propheten nicht getötet und die, die zu ihm gesandt wurden, nicht gesteinigt hätte. Geschichtliche Tatsachen als Folge göttlichen Handelns. Doch jetzt geht es um den aktuellen Zustand und man fragt, darf man denn diese biblischen Zusammenhänge auf heutige Katastrophen übertragen? Lässt sich nicht doch alles logisch oder durch das böse Machtgehabe einzelner Menschen erklären? Ich erinnere mich, letztes Jahr, das war eine Woche vor der Wahl, da hat ein Politiker in den Nachrichten die Menschen, die sich immer noch nicht impfen lassen wollen, als bekloppt bezeichnet. Es ist ja schließlich logisch, dass die Ursachen für die Pandemie bzw. die Pandemie nur durch Impfen gelöst werden, beseitigt werden kann. Dagegen, die sich nicht impfen lassen, ist mittlerweile so die Ursachen für die Probleme. Ja. Allerdings, ob ein Beharren auf ein Nichtimpfen die Probleme eher löst, das weiß ich auch nicht. Ich bin ja überzeugt, dass diese Art von logisch Denken die Menschen zu biblischen Zeiten auch konnten. Und da denke ich nochmal an die Sintflut, beziehungsweise die Zeit danach. Was haben die ersten Generationen nach der Sintflut wohl überlegt? Wenn mir ein Haus unter Wasser kommt, dann überlege ich, wie kann ich sowas in Zukunft vermeiden. Also wahrscheinlich, irgendwie muss man sich schützen in der Zukunft davor. Ja. Lass uns mal lesen, 1. Mose Kapitel 11, die Verse 1 bis 4. 1. Mose Kapitel 1, Job, Kapitel 11. 1. Mose, Kapitel 11, die Verse 1 bis 4. Übrigens, im Kapitel 9, da ist das Ende der Sintflut berichtet. Im Kapitel 10 geht es um die Völkertafel. Und dann Kapitel 11, Turmbau zu Babel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst und sprachen zueinander. Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und sie nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen. Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Hier steht nicht, dass die Furcht vor einer weiteren Sintflut der Grund für den Turmbau war. Aber ich frage einfach mal, das heißt hier, sie haben die Ziegel gebrannt. Was bewirkt denn das Brennen der Ziegel? Wird hart und ich habe mir eine Dokumentation angeschaut im Fernsehen, das wird heute noch praktiziert in manchen afrikanischen Ländern. Es ist ein Schutz vor Feuchtigkeit. Also gebrannte Ziegeln, die sind gegen Feuchtigkeit geschützt. Also dieses Bedürfnis nach Sicherheit, das ist bei uns Menschen von Anfang an zu beobachten. Man will sich sichern vor eventuellen Katastrophen. Ja. Und so verständlich diese Reaktion aus unserer Sicht sicherlich ist, ist doch bemerkenswert, dass Gott offensichtlich daran keinen Gefallen hatte. Ich ergänze nun einen Kommentar aus dem Buch Patriarchen und Propheten. Seite 96 steht das. Da schreibt Ellen White. Die Bewohner der Ebene Shinar zweifelten an der Bundesverheißung, dass keine Sintflut wieder über die Erde kommen werde. Viele bestritten geradezu das Dasein Gottes und machten übernatürliche, nein, und machten natürliche Ursachen für die Flut verantwortlich. Andere glaubten noch an ein höheres Wesen, das die vorsintflutliche Welt vernichtete, aber sie begehrten dagegen auf wie einst Kain. Jene Leute hatten bei der Errichtung des Turmes auch ihre Sicherheit im Auge, falls doch wieder eine Sintflut käme. Sie wollten den Bau weit höher ausführen, als die Wasserflut damals gestiegen war. Und damit glaubten sie, alle Gefahren gebannt zu haben. Und da sie es für möglich hielten, im Turm bis in die Wolken zu steigen, hofften sie, die Ursache der Sintflut feststellen zu können. Das ganze stolze Unternehmen war dazu bestimmt, den Ruhm seiner Erbauer zu mehren, sowie künftige Generationen von Gott abzulenken und zur Abgötterei zu verführen. Da stecken sehr viele Gedanken drin, die, finde ich, sehr aktuell sind. Nun, ich glaube dem, was Ellen White hier schreibt. Denn so wenig nach der Sintflut von einer Umkehr zu Gott die Rede ist, so sucht man auch heute die Ursachen der Probleme durch Erforschen außerhalb von uns zu ergründen, obwohl sie eigentlich vielleicht tief in uns zu finden wären. In 5. Mose Kapitel 27, das ist ein langes Kapitel, da stehen sogenannte Fluchworte gegen die Götzendiener, gegen jede Art von Ungerechtigkeit, gegen die, die Vater und Mutter verunehren, gegen Unterdrücker derer, die sich nicht wehren können und gegen jede Art von Unzucht. Kapitel 27. Und im Kapitel 28, da stehen dann zwei volle Seiten über die konkreten Folgen dieses Verhaltens. Ich lese mal den Vers 20, 5. Mose 28, Vers 20. Der Herr wird unter dich senden Unfrieden, Unruhe und Unglück in allem, was du unternimmst. Bis du vertilgt bist, um deines bösen Treibens willen, weil du mich verlassen hast. Der Herr wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat in dem Land, in das du kommst, es einzunehmen. Unglück und Pest als Folge vom bösen Treiben und gottferne Wege. Jetzt überlege ich, hätten die Menschen damals die Pest gar nicht fürchten brauchen, wenn sie die medizinischen und technischen Möglichkeiten gehabt hätten, wie wir heute? Oder aktuell? Muss ein Land einen Krieg oder Unglück nicht fürchten, wenn es sein Waffenarsenal nur groß genug aufgestockt hat? Können wir mit menschlicher Klugheit ein Gericht Gottes abschwächen oder abwenden? In einer wissenschaftlichen TV-Sendung wurde gesagt, in früheren Zeiten, kam im Fernsehen dran, wissenschaftliche Sendung, da haben sich Menschen vieles in der Natur göttlich erklärt. Aber heute kann man es naturwissenschaftlich erklären. Vielleicht 2 Monate her. Ja. Klingt doch gut, oder? Klingt überzeugend. Ich möchte nochmal auf detailliertere Folgen im 5. Buch Mose 28 eingehen. Es heißt hier, der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn, mit Blindheit und Verwirrung des Geistes. Es mag wieder wissenschaftliche Erklärungen für Demenz und andere Verwirrung geben und ständig wird nach neuen Zusammenhängen geforscht. Aber was ist, wenn der Grund für die Probleme in einem Bereich liegt, der sich eigentlich gar nicht erforschen lässt? Ich zitiere dazu Römer Kapitel 11, Vers 33. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Noch einen Text aus Psalm 46. Bezug nehmend übrigens auf die jetzige Situation. Man meint, die Ursachen zu kennen. Ja? Man meint, zu erkennen, an welcher Person das Ganze liegt. Aber interessant ist, was hier steht. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht und Spieße zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Vers 38. Du wirst Samen auf das Land säen, aber wenig einsammeln, denn die Heuschrecken werden es abfressen. Weinberge wirst du pflanzen und bauen, aber weder Wein trinken noch Trauben lesen, denn die Würmer werden es verzehren. Alle Bäume und Früchte deines Landes wird aus Ungeziefer fressen. Wer von euch hat einen Garten? Ich habe keinen. Oh, doch viele. Dann wisst ihr ja, wie man heutzutage einen nutzbringenden Ertrag erzeugt, oder? Ist es leicht? Ich habe mal einen Biobauern kennengelernt. Er hat es damals allerdings hobbymäßig gemacht. Er hat gesagt, wenn man es richtig anpackt, kommt man ganz ohne Chemie aus. Ja. Ein paar Jahre später habe ich ihn wieder getroffen und hat gesagt, er hat sich jetzt spezialisiert. Er baut Bioprodukte an, macht er jetzt hauptberuflich. Und dann hat er interessanterweise gesagt, also ganz ohne Chemie geht es doch nicht, wenn man davon leben will. Wir kennen den Aswan-Staudamm. In Aswan-Staudamm in Ägypten. Der ermöglicht es heute übrigens den Bewohnern dreimal im Jahr, den Bauern, ja, zu ernten. Seit dem Bau des Staudamms. Früher konnten sie nur einmal im Jahr ernten. Früher hat der Nil nährstoffreichen Schlamm mitgeführt. Aber seit dem Damm rendiert sich der Anbau ohne Kunstdünger nicht mehr. Bis heute sind viele Ägypter stolz auf ihren Staudamm, wobei allerdings für die einfachen Leute zum Vorteil war, weiß ich nicht. Aber Gott gibt einfache Regeln. Für die Bewirtschaftung sollte jedes siebte Jahr das Feld brach liegen bleiben. Das kann man im 3. Mose Kapitel 25 übrigens lesen. Oder Bäume sollten ihre ersten Jahre ihre Frucht nicht geerntet bekommen. Lass uns doch mal lesen, das ist nämlich interessant. Wenn wir das mal lesen, 3. Mose, Kapitel 19, 23 bis 25. Wie der Herr tatsächlich in so offensichtlich belanglosen Dingen des Alltags seine Regeln gibt, damit sie uns zum Segen werden. 3. Mose, Kapitel 19. Da steht ab Vers 23, wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume pflanzt, von denen man isst, so lasst ihre ersten Früchte stehen, als wären sie unrein wie unbeschnittene. 3 Jahre lang sollt ihr die Früchte als unrein ansehen, dass ihr sie nicht esst. Im 4. Jahr sollen alle ihre Früchte unter Jubel dem Herrn geweiht werden. Erst im 5. Jahr sollt ihr die Früchte essen, damit ihr künftig umso reicheren Ertrag einsammelt. Ich bin der Herr, euer Gott. Ob die Beachtung solcher Dinge vielleicht doch gesünder oder sogar ausreichend für uns Menschen wäre? Jedenfalls verbindet die ganze Bibel, auch das Neue Testament, unseren Gehorsam gegen Gott und seine Ordnungen mit unserem Schicksal. Die Offenbarung stellt in diesem Zusammenhang auch für die letzte Zeit diesen Zusammenhang her. Ja. In Kapitel 8 und Kapitel 9 werden da die Posaunen geblasen und damit verbunden Leiden und Sterben auf der Erde und im Meer. Sogar die Kräfte des Himmels sind davon betroffen. Und am Ende des Kapitel 9, nachdem diese ganzen Posaunen geblasen sind und die Plagen beschrieben werden, heißt dann, die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister, die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen, hölzernen Götzen, die weder sehen, weder hören, noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihrer Morderei, Zauberei, Unzucht, Dieberei. Aber na klar, was haben denn Unzucht und Götzendienst und Dieberei mit Zerstörung durch Flut und Feuer oder mit Erdbeben zu tun oder mit dem Ernteausfall? Möchte man fragen. Jedenfalls, wenn man die Klimaerwärmung oder die Politiker dafür verantwortlich machen kann, dann gibt es im eigenen Leben nichts so Wesentliches zu verändern. Aber dann kann man auch fragen, wie soll das Forschen der Menschen die Menschheit retten können, solange sie in solcher Sünde beharrt? Oder ich frage auch, wie soll ein Forscher, die den Schöpfer aller Dinge leugnen, seine Schöpfung retten können? Nur, was interessiert sich ein weltlicher Forscher zum Beispiel für böse Geister? Das sind mittelalterliche Ansichten, die abzulehnen sind. Und doch, die Bibel zeigt, dass wir es auch bei unserem Glaubenskampf mit ihnen zu tun haben. Das heißt nämlich, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, ihr kennt diesen Text, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ja, mächtig und gewaltig dringt es in unsere Köpfe. Es lasse sich heute alles ohne Bibel vernünftiger erklären. Jesus hat einmal vom Ernst der Nachfolge gesprochen und dann hat er von einem König erzählt, der sich berät, ob er mit seinen 10.000 sich auf einen Krieg einlässt gegen einen König, der gegen ihn antritt mit 20.000. Dann hat er gesagt, dann kommt er drauf, es ist zu riskant. Dann heißt er, schickt er also hin zu dem König, solange er noch ferne ist, ja, und bittet um Frieden. Und das ist eine vernünftige, logische Überlegung. Ja. Jetzt werde ich wieder aktuell. Ja. Wenn ich mit einem Machthaber zu tun habe, von dem ich weiß, er hat das Zigfache am Waffenpotenzial als ich selber. Wie vernünftig ist es dann, wenn ich ihm jetzt sage, ich rüste jetzt neu auf. Das heißt, gehe jetzt auch mit Macht und Gewalt vor. Es ist nicht schwer zu beantworten, wo das hinführen muss. Als damals Apostel Paulus vor dem König Agrippa von seiner Erscheinung von Jesus erzählt hat, hat er auch gesagt, Jesus von Nazareth hat mich gesandt zu den Heiden, damit ich sie zur Buße aufrufe und ihnen sage, sie sollen sich bekehren von der Gewalt des Satans hin zu Gott. Das war der Auftrag von Paulus, den er von Jesus bekommen hat. Weg von jeglicher Art von Gewalt. Der Weg zum Guten und zum Frieden ist ohne Treue zu Gott und seinen Geboten versperrt. Es heißt auch weiter, und sie bekehren sich nicht von ihrer Unzucht. Ich zitiere aus Google. Unzucht ist ein schwieriger, weil etwas antiquierter und zugleich massiv wertender Begriff, womit üblicherweise sozial unerwünschte Handlungs- und Verhaltensweisen speziell im sexuellen Bereich erfasst werden. Was erwünscht oder unerwünscht ist, ist aber zu erheblichen Teilen kulturspezifisch vermittelt. Ein Artikel von 2015. Allerdings, was hier als kulturspezifisch bezeichnet wird, nennt Gottes Wort als Mitursache von Plagen, die über den Menschen kommen. Und unterstreichen will ich das mit dem Kolossertext, Kapitel 3, 5 und 6. Da schreibt der Paulus, tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, wie Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaften, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen, kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Sollen also tatsächlich die Leiden dieser Welt damit zu tun haben? Ich denke, je genauer man die Hintergründe von Katastrophen beleuchtet, umso mehr kann man das bejahen. Nun, wird sich allerdings dahingehend in dieser Welt jemals etwas ändern? Denn es heißt ja, sie bekehrten sich nicht von den Werken ihrer Hände. Ihr wisst von den Schalen des Zorns. Das sind die letzten Ereignisse auf dieser Welt, die in der Offenbarung beschrieben werden. Da heißt nach der vierten Schale, nach den Plagen, die sie da erlebt haben, sie lästerten Gott. In der fünften Schale, sie lästerten Gott im Himmel. Die siebte Schale, und sie lästerten Gott wegen der Plage. Ich deute diese Plagen hier nicht. Ich deute nur anhand dieser Prophezeiungen, dass Leid und Katastrophen, über die Gott wahrhaftig Macht hat, sich deshalb nicht ändern oder abgeschafft werden, weil sich die Menschen selber nicht ändern. Da werden auch wissenschaftliche und politische Bemühungen es nicht verhindern. Ich befürchte nur, dass durch diese vielen Maßnahmen die Ungerechtigkeit, von der in der Bibel die Rede ist, immer mehr zunimmt. Aber welche Schlussfolgerung ziehe ich nun daraus? Ich möchte darauf mit einer weiteren Katastrophe antworten. Man hat die Jesus einmal berichtet, und zwar von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit dem Blut ihrer Opfer vermischt hat. Vielleicht hatten diejenigen, die das Jesus berichtet, haben eine bestimmte Absicht gehabt. Es waren nämlich die Galiläer, die ihn früher auch verfolgt haben. Hat Jesus gesagt, meint ihr vielleicht, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen, die dort wohnen? Ich sage euch, nein. Und dann sagt er sogar zu den Hörern in Judäa, ich sage euch, wenn ihr nicht Buße tut, wird es euch genauso ergehen. Und er hat das Gleiche nochmal unterstrichen, indem ein anderes Beispiel angeführt hat, ihr kennt es, meint ihr vielleicht, dass die 18, auf die der Turm in Siloa gefallen ist, mehr gesündigt haben als alle anderen in Jerusalem? Nein, wenn ihr nicht Buße tut, wird es euch genauso gehen, hat er gesagt. Ja. Kennt ihr eine biblische Geschichte, die berichtet, wie durch Bußetun eine Katastrophe abgewendet wurde? Genau, Nineveh, ein Beispiel. Wir wissen heute, dass Unglück und Katastrophen jederzeit über jeden von uns kommen können. Aber ich denke, je mehr wir uns als Christen mit den weltlichen Lösungsversuchen beschäftigen und wie wir uns technisch, wirtschaftlich oder politisch, wie auch immer, vor jedem Unglück absichern, desto weniger kommt so etwas wie Buße uns in den Sinn. Desto weniger Raum bleibt für Buße. So wie es bei Kain hieß, er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er ihn mit Tränen suchte. Ja. Rückblickend auf die Sintflut, jetzt komme ich zum Schluss, auf die Sintflut und deren Ursache prophezeit Petrus in seinem zweiten Brief, dass die Menschen am Ende der Zeit in ihren Begierden und ihrem Spott davon nichts mehr wissen werden wollen. Und dann schildert er die Folgen von dieser Einstellung. Die Himmel werden zergehen mit großen Krachen. Die Elemente werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Die letzte Katastrophe wird wohl die unvorstellbarste sein. Aber sollen wir jetzt deswegen vor Angst vergehen? Petrus zieht eine andere Schlussfolgerung draus. Er sagt nämlich, wenn nun das alles so zergehen soll, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt? Und dann wiederholt er nochmal, an dem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen und so weiter. Ich denke, mit dieser Bereitschaft zu einem gottgefälligen Leben, da machen wir uns einerseits keine falschen Hoffnungen, aber auf der anderen Seite blicken wir auch mit Zuversicht in die Zukunft. Und zwar durch den, der wirklich alles in seiner Hand hat, nämlich Jesus Christus, gestern und heute und dasselbe in Ewigkeit. Amen.